In der heutigen Folge schauen wir auf die bisherige Berichtssaison der großen Tech-Unternehmen. Außerdem würdigen wir das Orakel von Omaha, Warren Buffett.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Marco Sotrup
und Lukas Loker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Wir haben den 6. Mai 2025, Lukas, und schauen natürlich zunächst zurück auf die vergangene Woche. Eine sehr, sehr ordentliche Börsenwoche. Der DAX legt um 3,8% zu und auch die amerikanischen Indizes deutlich im Plus. Könnte ich ganz mithalten mit dem DAX, aber S&P 500 2,92% und Nasdaq mit 3,45% auch wirklich ordentlich dabei, kann man sagen. Grundsätzlich kann man den Blick im Moment auch etwas weiten. Und zwar haben wir jetzt 100 Tage Donald Trump gesehen. Er wurde ja am 20. Januar ins Amt eingeführt. Und man muss sagen, dass bisher die Börsenbilanz zumindest mal keine gute ist. Also durch das Thema der Einfuhrzölle mit seinen Drohungen gegenüber anderen Staaten, da sieht man, dass vor allem die amerikanischen Indizes darunter gelitten haben, ja. Weniger die der, ich sag mal jetzt, europäischen Länder beispielsweise wie Deutschland. S&P 500 seit Amtsantritt -7% und der Nasdaq 100 sogar mit -8%. Also das ist bislang zumindest mal keine Erfolgsstory, kann man sagen. Und er hat ja irgendwann mal gesagt, er lässt sich auch an den Börsen oder seinen Erfolg an den Börsen dann eben messen. Bisher ist es das noch nicht unbedingt gewesen.
Ich glaube, gehört zu haben, dass es nur einen Präsidenten, der einen schlechteren Start hatte in den ersten 100 Tagen, und das war Nixon.
Ja, genau. Genau richtig.
Danach kommt jetzt schon unser lieber Donald Trump.
Ja, also ja, hat natürlich noch Zeit, das Blatt auch zu wenden, aber die ersten 100 Tage, muss man mal sagen, waren diesbezüglich eher schwach. Gut, das soweit dazu. Lukas, du hast noch ein paar Wirtschaftsdaten für uns, die letzte Woche gekommen sind.
Genau, nochmal zwei Wirtschaftsdaten, die vielleicht ein bisschen herausstechen. Einmal das BIP aus den USA ist letzte Woche gemeldet worden. Und zwar, und das war ein bisschen überraschend, ist das BIP in den USA in dem ersten Quartal um 0,3% zurückgegangen. Das war im ersten Moment eine sehr negative Überraschung. Schuld daran ist laut Trump der alte Präsident Joe Biden, zumindest wenn man ihn fragt. Aber was ist tatsächlich passiert? Experten sprechen tatsächlich von Vorzieheffekten. Die Unternehmen importieren jetzt, bevor die Zölle auf Waren und allem drum und dran aufgelegt werden, noch ganz viele Waren in die USA, wodurch das Geld dann natürlich ins Ausland geht und dadurch das BIP schwächelt. Und man geht davon aus tatsächlich, dass sich das dann über das Jahr wieder ein bisschen verteilt, wo dann halt in den nächsten Monaten etwas weniger importiert wird und sich das dann wieder ausgleicht. Und dann war die vorerst sehr negative Überraschung, hat sich dann doch wieder ein bisschen eingependelt.
Firmen kaufen dann ein, ziehen vor, wie du sagst, genau. Legen auf Lager, aber dann hat es natürlich erstmal, wenn sie es nicht weiterverkaufen kann, einen Effekt auf Wachstum.
Genau. Ja, genau. Bevor dann die hohen Zölle kommen und man mehr bezahlt. Dann kam noch die Inflation in Deutschland. Die Inflation ist auf 2,1% gesunken. Und dann habe ich noch einen Hinweis für alle diejenigen, die vielleicht die ein oder anderen Schweizer Werte im Depot haben oder vielleicht auch gerne mal im Depot hatten. Das war jetzt, ich meine, seit 2019 nicht möglich, Schweizer Aktien an den deutschen Börsen zu kaufen. Und das hat sich dann jetzt auch geändert. Ab dem 1. Mai sind Schweizer Aktien wieder in Deutschland erwerbbar und können dann entsprechend auch in Deutschland gelagert werden und verkauft werden.
Super. Genau. Danke, Lukas. Schauen wir auf die anderen Anlageklassen letzte Woche noch kurz. Gold in diese steigenden Aktienmärkte, wo so ein bisschen Risiko rausgenommen wurde. Gold im Rückwärtsgang -2,39%. Gestern allerdings schon wieder sehr, sehr ordentlich in die Woche gestartet mit über 2% plus. Aktuell eine Feinunze etwas mehr als 3.300 US-Dollar. Also wenn man das Jahr dann sieht, nach wie vor ein super Run. Bitcoin letzte Woche auch im Plus, 2,24%. Der ist ja im Moment gar nicht so wahnsinnig volatil, steht bei $94.460 jetzt heute Morgen. Das ist so die Marke, an der sich die letzten Tage bewegt hat.
Könnte natürlich auch an der Unsicherheit in den USA irgendwo dran liegen. Gerade man sieht es ja auch in dem US-Dollar, der ordentlich schwächelt und abgibt.
Ganz sicher.
Ob das irgendwie einen Grund hat, warum ja. man vielleicht gerade nicht in die USA investieren möchte oder halt auch aus dem Dollar rausgeht und dann in Gold oder vielleicht dann auch, vielleicht bewahrheitet sich das dann jetzt in diesem Moment, in die Kryptowährung.
Hundertprozentig, hast du recht. Also man sieht, dass die Flucht aus dem Dollar in diesem Jahr ist definitiv da. Ich habe es auch nochmal hier mitgebracht, der Euro-US-Dollar-Wechselkurs aktuell bei 1,13 oder so zwischen 1,13 und 1,14. Am Anfang des Jahres standen wir ungefähr bei 1,03. Also hat der Dollar 10% verloren und das liegt natürlich vor allem auch an dem Vertrauensverlust in den amerikanischen Währungsraum. Man sieht es auch an den Renditen amerikanischer Staatsanleihen, die in den letzten Monaten deutlich angezogen haben und ja, womöglich wird der Bitcoin als alternative Währung gesehen. Zumindest kann man es so deuten.
Hat sich ja ganz lange auch an den Nasdaq gekoppelt, aber gerade koppelt sich das ein bisschen ab.
Das ist die letzten Monate genau eher weniger der Fall gewesen. Ja. Absolut. Ja, ansonsten 10-jährige Renditen, die 10-jährigen in den USA 4,37%. Da sieht man diese Beruhigung, die am Aktienmarkt stattgefunden hat, noch nicht. Also nach wie vor auf einem relativ hohen Niveau. Haben in der letzten Woche sogar leicht zugelegt weiter. Und die 10-jährigen Deutschen ziemlich unverändert zur Vorwoche mit 2,54% auf einem deutlich niedrigeren Niveau als die der USA. Ja, ansonsten vielleicht noch das ganz kurz. Der DAX heute Morgen bei etwa 23.400 Punkten und damit nur noch 19 Punkte vom Allzeithoch entfernt. Das könnten wir also heute sehen. Und das in der aktuellen Gemengelage. Wahnsinn. Ich glaube, wir haben vor drei, vier Wochen einmal, nachdem der Zollkonflikt eskaliert ist, über die Situation gesprochen. Wie kann es sich entwickeln, dass es so schnell wieder nach oben geht, auf den DAX auch bezogen. Ja, hätten wahrscheinlich in dem Moment die wenigsten gesagt, aber es hat sich wieder mal gezeigt, wenn man da in dieser Situation ruhig geblieben ist, war es ein sehr, sehr guter Ratgeber.
Aber wenn man jetzt, ich schaue mal gerade, DAX laufendes Jahr, fast 16%, 15,96%. Ja. Wenn man dann mal auf den S&P 500 schaut, minus 3,31. Das ist ja eine Outperformance von fast 20%.
Spanne geht da massiv auseinander und
und auch Eurostox plus 8%. Also ja, spannend zu sehen. Man flüchtet so ein bisschen aus den USA.
Genau. Die Berichtssaison ist in vollem Gange, Lukas. Die großen Technologiefirmen haben jetzt losgelegt. Das ist natürlich super spannend. Und du hast, glaube ich, mal so ein paar der großen Werte zusammengefasst.
Ja. Nachdem wir letzte Woche, haben wir ja schon Google gehört, ich meine letzte Woche war es, seitdem haben sich dann nochmal 4 weitere Techies getraut, ihre Zahlen zu melden und ja, ich denke mal, die Unternehmen brauche ich nicht vorstellen, ich gehe einfach nur mal auf die Highlights ein und fange mit Microsoft an. Microsoft hat tatsächlich in allen Bereichen die Erwartung übertroffen, besonders herausgestochen hat das Cloud-Geschäft, welches ein Wachstum von 33% erzielte, davon sind 16% mit den Anwendungen rund um KI erzielt worden. Und alle Analysten sind auch tatsächlich positiv überrascht und passen derzeit ihre Kursziele nach oben an. Die Aktie war zwischenzeitlich sogar 9% im Plus und das als ein solches Schwergewicht im S&P oder auch im Nasdaq. Und wenn man dann aber auf die laufende Performance sieht, und da sieht man genau die Zahl, die du vorhin auch schon sagtest, im laufenden Jahr hat Microsoft, also liegen noch hinten mit minus 7%. Dennoch sehr, sehr starke Zahlen und auch das Zollthema war hier erstmal etwas, ich sag mal, zweitrangig, weil natürlich auf Software nicht ganz die Zölle angepasst werden wie auf Waren. Wobei ich gestern gehört habe oder heute Morgen, dass jetzt auch Zölle auf Filme aus dem Ausland kommen sollen. Da sind wir auch nochmal gespannt, wie man das berechnen möchte.
Trump möchte Hollywood wieder stärken.
Make Hollywood great again. Ja. Dann kamen noch Zahlen von Meta, also vom ehemaligen oder vom Facebook-Konzern, heißt ja jetzt Meta, gleicher Abend vorgestellt, ebenfalls überragend gewesen. Die Analystenerwartungen wurden auch hier größtenteils überstochen. Meta profitiert besonders auch von dem KI-Thema bei ihrer Werbung, da sie das jetzt besser und viel konkreter schalten können. In Summe erreichen sie mit der Werbung viel besser die Menschen und also denen das Thema dann auch interessiert. Das liegt dann halt gerade an die Nutzung von KI, die das Ganze dann besser auswerten kann. Und apropos KI, die einen oder anderen haben wahrscheinlich schon bei WhatsApp auch diesem, ich glaube blau ist er, dieser blauen Kringel gesehen. Sie haben fast 1 Milliarde Nutzer monatlich, Meta, über die KI, ich weiß gar nicht, wie heißt es bei denen, Luna oder so ähnlich? Irgendwas mit L. Aber will ich mich jetzt hier
gute
auch
Frage,
nicht,
ja.
nicht festlegen. Es ist auf jeden Fall nicht ChatGPT. Aber genau, auch Meta hat einen Kurssprung nach den Veröffentlichungen hingelegt. Und zwar gute 8%, aber auch im laufenden Jahr liegen sie noch gute 7% hinten. Ein paar Tage später kam dann noch Apple. Apple hat insgesamt eher enttäuscht. Die Zahlen waren zwar, ja, Apple-like immer schön solide, aber dennoch enttäuschten sie auf der einen oder anderen Ebene. Der Umsatz wurde zwar um 5% gesteigert, also hier sind wir bei weitem nicht bei irgendwelchen zweistelligen Zahlen, aber das wurde auch erwartet. Die Zahlen aus China waren nur tatsächlich nicht zufriedenstellend, da man eigentlich mit einem Umsatzwachstum gerechnet hat und hier sogar ein Rückgang von gut 2,3% kam. Gleichzeitig hat man mit einem höheren Wachstum in der Service-Sparte gerechnet. Und ja, die Zölle spielten bei diesen Ergebnissen zwar noch keine Rolle, allerdings erwartet Apple fürs nächste Quartal einen negativen Effekt auf den Nettogewinn von gut 900 Millionen US-Dollar dank der Zölle. Ja, die Aktie gewann nicht, sondern verlor daraufhin ca. 3%. Und wenn man hier mal im laufenden Jahr schaut, wir haben gerade jeweils 7% gehört. Marco, hast du eine Einschätzung, wo Apple im laufenden Jahr liegt?
Minus
ich war überrascht.
Minus 15.
Minus 27,5.
Ja, Wahnsinn.
Im laufenden Jahr.
Ja, ist natürlich, wie du sagtest, es gerade von der Zollthematik wie kaum ein anderes dieser,
ja,
Big Tech-Unternehmen.
Die verkaufen noch Hardware.
Machen 90% der Produktion oder ich glaube mehr als 90% in China.
Ja.
Und das ist natürlich eine hohe Ungewissheit einfach da, ja, mit dem, was Trump jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten dann tun wird.
Ja, steigen jetzt gerade um auf Indien bzw. Vietnam, wo sie dann das Ganze produzieren wollen. Das dauert natürlich auch eine Weile. Und gerade wegen dem Hardware-Verkauf, also die haben ja noch physische Produkte, sind sie da natürlich mehr betroffen als eine Microsoft.
Ja.
Da mache ich zuletzt noch eben Amazon. Amazon hat ebenfalls Zahlen geliefert und dann bin ich auch fertig mit den vier Techies. Insgesamt tatsächlich gute Zahlen. Auch Amazon übertraf die Erwartung. Allerdings enttäuschte das Cloud-Geschäft, der Cloud-Bereich. Zum einen lagen sie leicht unter den Erwartungen und zum anderen hatte Amazon nur in Anführungsstrichen 17% Wachstum in diesem Bereich. Und wer gerade eben gut zugehört hat, der erinnert sich vielleicht noch an den Cloud-Wachstum von Microsoft. Der lag nämlich bei 33%, also fast doppelt so hoch wie das Wachstum von Amazon. Und da kann man natürlich vielleicht ein bisschen nachvollziehen, warum dann das Wachstum von 17% nicht so gut ankam. Und dementsprechend auch hier ein leichtes Minus nach den Zahlen. Und auch Amazon hat seit Jahresanfang gute 22,5% abgegeben. Also hier gemischtes Bild. Man sieht zwar, dass die Zölle vielleicht nicht bei allen Techies eine große Rolle spielen, gerade die, die dann eher im Softwarebereich sind. Dennoch betteln sie sich dann so ein bisschen untereinander, gerade was das Cloud-Geschäft jetzt bei Amazon und Microsoft angeht. Aber dennoch überraschend positiv, würde ich jetzt mal so als Fazit ziehen.
Ja, guter Start.
Jo. Aber soweit, so gut. Das waren die Tech-Werte und der Ball geht rüber an die Börsenlegende.
Du meinst Warren Buffett?
Nein, ich meine nicht, Marco.
Ja, genau. wir bleiben in den USA, wir sprechen über Berkshire Hathaway, ist ein US-amerikanisches Konglomerat mit Sitz in Omaha, in Nebraska. Und gegründet wurde dieses Unternehmen oder beziehungsweise übernommen, ich gehe gleich mal auf die Historie ein, von Warren Buffett, vielleicht der erfolgreichste Investor, eine Börsenlegende, wie du es gerade sagtest, Lukas, seit über 60 Jahren sehr, sehr erfolgreich an der Börse tätig. Wir gucken uns gleich die Zahlen mal an, die man dann fast nicht glauben kann. Aber blicken wir vielleicht mal erst so in die Geschichte dieser Firma, und zwar reichen die Ursprünge bis ins 19. Jahrhundert zurück. Es waren ursprünglich zwei Textilunternehmen, einmal Berkshire Fine Spinning und Hathaway Manufacturing. Diese fusionierten 1955 zu Berkshire Hathaway. Das Unternehmen war aber ganz normaler, angeschlagener Textilkonzern, den es also auch gar nicht mal so wahnsinnig gut ging. Und in den 1960er Jahren begann damals der Investor Warren Buffett Aktien von Berkshire Hathaway zu kaufen, da er das Unternehmen als unterbewertet ansah. Ich glaube, etwas, was er bis heute so durchzieht, gilt als Value-Investor, also immer nach unterbewerteten Unternehmen Ausschau zu halten und diese dann eben zu investieren. Und 1965 übernahm er dann die Kontrolle komplett über dieses Unternehmen. 1967 waren dann erste Nicht-Textil-Investitionen oder die erste Nicht-Textil-Investition mit der National Indemnity Company, also eine Versicherung. Auch da ist er sich bis heute treu geblieben. Versicherungen machten einen großen Bestandteil seines Portfolios auch aus, welches wir uns gleich auch nochmal anschauen. 1980er Jahre, Beteiligung an Coca-Cola, Washington Post, Geico, die sind für Lackierungen an Autos verantwortlich gewesen. Und erst 1985 wurde das Textilgeschäft vollständig eingestellt. Also ganz interessant.
20 Jahre später.
Also 20 Jahre wurden auch Textilien noch gefertigt. Und in den 90er Jahren wurden die Investitionen dann deutlich ausgeweitet in Finanzdienstleister, in Konsumgüter oder auch in Industrieunternehmen. 2016 zum Beispiel wurde die vollständige Übernahme von Duracell vorgenommen. Der Duracell-Hase ist, glaube ich, dem einen oder anderen vielleicht noch ein Begriff.
Ne?
Also Batteriehersteller, genau. Ja. 2020er Jahre.
Die Warta vielleicht noch günstig kriegen können.
Ja.
Die war wahrscheinlich uninteressant.
Ja, wahrscheinlich nicht unterbewertet, sondern noch zu hoch bewertet. Ansonsten Apple natürlich, gucken wir uns gleich nochmal an, heute auch größte Position im Portfolio. Und Warren Buffett hat jetzt, und das ist eine sehr, sehr interessante Nachricht gewesen, am Wochenende angekündigt, den Vorsitz von Berkshire Hathaway abzugeben an Gregory Abel. Und das nach fast 65 Jahren an der Spitze. Er ist mittlerweile selbst 94 Jahre alt, also ja. 1930 geboren und immer noch relativ fit auch im Kopf. Also ja, wahrscheinlich hat ihn vielleicht auch dieses ganze Thema fit gehalten.
Ich meine auch irgendwo mal gelesen zu haben, dass er jeden Tag bei McDonald's ist und dass er sogar eine goldene McDonald's-Karte hat.
Wirklich?
Vielleicht liegt es auch daran, an dem guten Fastfood.
Ja, womöglich. Man müsste ihn mal fragen. Er gilt auf jeden Fall als der Aktionär, als das Orakel von Omaha, wird das schon mal genannt. Und einmal im Jahr gibt es dort die Aktionärsversammlung und die gilt so als Woodstock für Kapitalisten. Also da strömen dann wirklich die Investoren und Aktionäre nach Omaha, um seinen Worten zu lauschen. Ja, schauen wir mal auf die Aktie oder... Ja, vielleicht schauen wir vorab erstmal auf die größten Positionen aktuell. Also ich sagte gerade schon mal, Apple umfasst mit 28% absolut den größten Umfang. Es folgen dann Unternehmen wie American Express, die Bank of America, Coca-Cola hat er seit Jahrzehnten investiert, Chevron, also aus dem Ölbereich, ist auch so ein Bereich neben den Versicherungen, den er sehr, sehr gerne investiert hat. Moody's als Ratingagentur, Kraft Heinz, Chubb, da ist wieder eine Versicherung, Visa, Mastercard, Amazon hattest du eben mal genannt, T-Mobile, US, Paramount und, Snowflake. Also ist super interessant, hier die Liste zu lesen. Und mit seinen Anlageentscheidungen hat er in der Regel sehr, sehr gut getroffen, hat auch oder ist auch dafür bekannt, zwischendurch auch mal eine hohe Cash-Position zu fahren. Das hat er auch in den letzten Monaten wieder vorgenommen. Und wenn man die Performance hier mal sieht, ich fange mal mit den vielleicht etwas unspektakulären Zahlen an, in den letzten 5 Jahren 178% gemacht, wobei wenn man das aufs Jahr runterrechnet, immer noch eine Wahnsinnsperformance. 10 Jahre 257%, im Vergleich der S&P 500 hat in diesem Zeitraum 167% gemacht, also mal eben Outperformance von 90%. Aber das wirklich krasseste ist, wenn man in den 60er Jahren eine Aktie gekauft hätte, dann hätte man für diese, oder andersrum, ich sag mal, die ist heute ungefähr in Dollar $800.000 wert. Was meinst du, Lukas, vor 60 Jahren, für welchen Wert hätte man die Aktie kaufen können?
Ich meine, irgendwo gehört zu haben, dass er eigentlich jeden Investor, der seit Anfang an dabei ist, zum Millionär gemacht hat. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es ja, tja, keine Ahnung.
Ich verrate es dir.
Ja.
$12. Also in den 60er Jahren hätte man eine Aktie für $12 kaufen können und die wäre heute $800.000 wert, knapp 700.000 Euro. Heißt, ich gerechnet, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer, hätte man mal 100 Aktien gekauft für $1.200, dann hätte man heute einen Gegenwert, wenn man nie eine Aktie verkauft hätte, von $80 Millionen. Also daran sieht man, glaube ich, den ganzen Erfolg, den er so in den Jahren dann erreicht hat. wie er dann wirklich die unterbewerteten Aktien gefunden hat, die sich dann im Preis so entsprechend gesteigert haben.
Boah, seit Auflage irgendwo eine durchschnittliche Jahresperformance von knapp 19% oder
ja,
so.
Ja, genau. Und ich glaube, in Summe dann um 1 Million% die man gemacht hat, die dann diesen 19% PA entsprechen. Aber daran sieht man auch mal einen Zinseszinseffekt. 19% hört sich auch auf 60 Jahre jetzt nicht so wahnsinnig viel an. Ja. Aber wenn man dann 1 Million hört, ist es natürlich schon absoluter Wahnsinn.
War das wahrscheinlich so, dass jeder, der mindestens $100 damals investiert hat, weil wenn ich ja jetzt eine Aktie gekauft hätte, hätte ich ja jetzt nur 800.000.
Knapp vorbei, nur.
Ja, genau. Aber damals $12 bezahlt und heute ist eine Tagesschwankung schon irgendwo ein paar Tausend.
Ja, so ist es.
Ja, heute glaube ich sogar 5% im Minus oder gestern. Wahrscheinlich auch wegen der Abgabe des Vorsitzenden.
Aber, ja, genau. Dass wir damit zu tun haben. Genau, gestern 5% Minus sind dann natürlich direkt bei $800.000, $40.000 Wertschwankung, wie du sagtest. Vielleicht als letztes kurzer Blick auf den Nachfolger Gregory Abel, 63 Jahre alt, 1962 geboren, in Kanada, ist also kein US-Amerikaner. 2018 wurde er zum Vizevorsitzenden für die Nichtversicherungsgeschäfte bei Berkshire Hathaway ernannt und auch relativ früh hat Warren Buffett, also vor einigen Jahren, schon durchblicken lassen, dass er wahrscheinlich der Nachfolger von ihm sein wird, und so ist es dann jetzt eben auch gekommen. Er hat die Leitung der Nichtversicherungsgeschäfte von Berkshire Hathaway geführt, zum Beispiel für BNS Railway, die Berkshire Hathaway Energy, Duracell hatte ich gerade schon mal genannt, Dairy Queen, also viele, viele dieser Bereiche, und gilt insgesamt als sehr, sehr teamorientiert und bodenständig, betont die Bedeutung von Integrität, langfristigem Denken, also alles, was auch Warren Buffett teilt, teilt auch seine Werte, die Investmentphilosophie, und engagiert sich stark für den Erhalt der aktuellen Unternehmenskultur von Berkshire Hathaway. Wahrscheinlich alles Punkte, die dazu beigetragen haben, dass er jetzt auch die Nachfolge dann eben von Warren Buffett antritt. Ja, das soweit mal einmal, vielleicht etwas ausführlicher, aber ist halt auch eine lange Historie bei der Firma. Ich hoffe,
war eine Börsenlegende.
Ganz interessant, genau, und eine Börsenlegende. Ja, Lukas, dann gebe ich nochmal zu dir rüber für den regionalen Teil.
Ich nehme das nochmal auf, in der Hoffnung, dass wir diesmal nicht ganz so weit sind von der Zeit, weil letztes Mal wurde es ja geskippt, weil der zeitliche Rahmen so ein bisschen gesprengt wurde. Aber ich ziehe das jetzt durch, denn das ist das Thema, was dann René letzte Woche auch vorstellen wollte. Es geht um unser Westmünsterland und das boomt tatsächlich. Und diesmal sprechen wir vom Tourismus. Und zwar hatten wir in den letzten Jahren scheinbar hat sich das Westmünsterland bzw. das Münsterland zu einem echten Geheimtipp für Gäste entwickelt. Das Münsterland schlägt nämlich alle anderen Regionen in NRW, während zum Beispiel das Ruhrgebiet ein Wachstum von knapp 24,1% im Tourismus verzeichnet, haben wir hier im Münsterland sogar 32,9% Wachstum. Und hervorheben möchte ich hier nochmal ganz kurz den Kreis Borken, der tatsächlich trotz eines Rückgangs an verfügbaren Betten um knapp 4,9, also fast 5%, es trotzdem geschafft hat, die Übernachtungszahlen um über 20% zu steigern. Das liegt dann besonders an eine höhere Auslastung mit einer längeren längeren Aufenthalten. Und beliebt ist unsere Region natürlich für Radfahrer, Kulturliebhaber und alle die Personen, die Landleben mit Qualität erleben möchten. Und Vorteil ist natürlich auf der anderen Seite dann auch, dass Tourismus neben einer Erholung für alle die hier Urlaub machen, auch Arbeitsplätze schafft oder halt auch die Innenstädte fördern, stärken und die Region nachhaltig nach vorne bringen. Und die Zahlen kommen regelmäßig und die kamen dann jetzt auch wieder. Und das war das regionale Thema. Und jetzt ganz schnell zum Ausblick.
Ja.
Bevor
ich den Ausblick mache, ganz kurz, aber trotzdem ein riesen Dankeschön diesmal an unseren Praktikanten Johannes, weil der hat uns bei der Vorbereitung dieses Podcasts ja extrem auch geholfen. Also das sei an dieser Stelle nochmal gewürdigt. Ganz, ganz lieben Dank, Johannes. Und wir machen dann weiter mit dem Ausblick und schließen auch damit. Relativ viel los auch in dieser Woche, am morgigen Mittwoch. Die Auftragseingänge zur Industrie hier aus Deutschland und dann sehr, sehr interessant am Abend 20 Uhr die Leitzinsentscheidung aus den USA. Der Leitzins aktuell bei 4,5%. Es wird damit gerechnet, dass dieser nicht angepackt wird. Powell ihn dort belässt, auch wenn Trump ihn gerne sinken sehen würde. Und am Donnerstag haben wir dann noch die
Powell oder den Leitzins?
Ja, zunächst wahrscheinlich den Leitzins und alles weitere sehen wir dann. Donnerstag haben wir dann noch die Bank of England, auch mit dem Zinsentscheid. Dort ist der Wert auch aktuell bei 4,5%. Da wird mit einer Senkung gerechnet, 0,25% auf 4,25. Und ansonsten geht es mit der Berichtssaison auch absolut weiter. Heute fort. Da habe ich schon vernommen, irgendwie heute Morgen, die haben, glaube ich, die Gewinnprognose kassiert. Auch als Grund die Zollthematik angegeben. Mhm. Dann geht es morgen weiter mit AMD, Electronic Arts, Hugo Boss hier aus Deutschland, Zalando, um mal einige wenige zu nennen. Am 7. Mai ist BMW dann mit am Start mit den Zahlen. Fresenius, Novo Nordisk, das einst wertvollste Unternehmen hier in Europa, jetzt ja abgelöst durch SAP, Walt Disney, Vonovia und dann am 8. Mai, um noch ein paar Mal eben zu nennen, Henkel, Mercado Libre, Rheinmetall, natürlich sehr, sehr interessant sein im aktuellen Umfeld. Die glänzen ja im Endeffekt die letzten Monate immer mit ihren Zahlen. Siemens Energy, der, glaube ich, beste DAX-Wert im letzten Jahr mit 270%, also auch Rheinmetall auch nochmal getoppt. Toyota oder auch die Commerzbank. Ja, das wird eine spannende Woche. Aber das soll es dann für heute auch gewesen sein.
Ja, wir sagen, ich kriege die E-Mail, glaube ich, nicht mehr hin. Mein letzter Podcast ist eine Weile her. Und von Elternzeit und Urlaub. Irgendwo also, im Februar. Podcast@vrprivatebanking.de.
Lieben Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Wünschen Dankeschön. Ihnen eine gute, sonnige Woche. Und ja,
bis zum nächsten Mal.
Kommenden Dienstag.
Ciao. Bis dann. Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.